So sind wir wieder bei Mose. Und unser Thema heute Abend ist Mose und der Sinai. Der Sinai, Sinai bedeutet Klippenberg oder der Berg Sins. Man ist sich nicht ganz sicher, um welchen Berg es geht. Wir wissen aber aus der Bibel, dass er 11 Tagesreisen von Kadesh Barnea entfernt sein soll, dass er gute 2000 Meter hoch sein soll. Und wir verstehen, wir wissen, wir können bedenken, dass dort eine Ebene gewesen sein muss oder noch ist, wo das Volk sich lagern konnte. Es waren ja gut 1,5 Millionen Menschen, vielleicht mehr. In der Bibel wird dieser Berg Sinai, das ist derselbe Berg übrigens aus der Horeb, als der Berg Gottes bezeichnet. Und zwar in 2. Mose 3, Vers 1. Für Mose ist der Sinai entscheidend gewesen, für sein Leben. Denn hier hat sich Gott immer wieder an ihn offenbart. Das erste Mal, wir erinnern uns das, da war er als Hirte unten am Fuß des Berges, da hatte er Weidegrund für seine Herde gefunden und da hat sich Gott offenbart in einem brennenden Dornbusch und ihn gerufen. Und später nach dem Auszug aus Ägypten haben sie eben dort gelagert, am Fuß des Berges hat Gott dort zu dem Volk gesprochen und ist Mose öfters auf dem Gipfel des Berges gewesen für eine persönliche Begegnung mit Gott in der Wolke. In der Wolke. Und ich denke, dass der Sinai für Mose der Ort gewesen ist, wo sich die Beziehung mit Gott, seine Beziehung mit Gott vertieft hat, wo seine Freundschaft sich vertieft hat. Hier ist der Diener Gottes immer mehr Freund Gottes geworden, auf dem Berg Sinai. In 2. Mose 33, Vers 11 steht, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. 5. Mose 34, 10 unterstreicht das. Hier wird uns gesagt, dass Mose den Herrn von Angesicht zu Angesicht kannte. Das wird sonst von niemandem gesagt. Zwar wird zum Beispiel gesagt, dass Abraham ein Freund Gottes war, dennoch war die Freundschaft zwischen Gott und Mose etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Und wenn man die Gespräche zwischen Gott und Mose verfolgt, wenn man die studiert, dann ist das total beeindruckend. Und dann ist es nicht nur Gott, der redet, dann redet Mose auch. Und dann redet er tatsächlich wie ein Freund mit Gott. Er ist mit Gott vertraut. Aber nicht so, dass er auf einer Ebene mit Gott steht. Ehrfurcht und Vertrautheit und auch Freimütigkeit gehen Hand in Hand in dieser Freundschaft. Und wie gesagt, die Zeit beim Berg ist entscheidend gewesen für die Beziehung, die Mose mit Gott hatte. Er war ja öfters bei Gott und vielsagend sind auch die Worte in 2. Mose 19, Vers 3, Mose aber stieg hinauf zu Gott. Er durfte das. Das Volk musste immer wieder zurückbleiben, sich ferne halten fast von Gott. Mose durfte zu Gott. Und heute möchte ich das vor allem betrachten, heute Abend, die Freundschaft zwischen Gott und Mose, den vertraulichen Umgang. Ein paar Bemerkungen im Vorfeld. Wir haben eine unheimlich große, beachtliche Textmasse. Also durchzumarschieren. 2. Mose 19 bis 24 stehen auf unserem Programm und 2. Mose 34. Keine Angst, wir suchen den roten Faden. Und ich möchte zuerst einen kurzen Überblick euch geben, damit das vielleicht hilft, das Ganze zu überschauen. In 2. Mose 19 bis 23 zuerst mal. Da wird das Volk Israel, das eben am Fuß des Berges gelagert ist, vorbereitet auf die Bundesschließung zwischen Gott und dem Volk. Das ist 2. Mose 19 bis 23. Da bekommen sie Anweisungen für diese Tage direkt vom Berg und später über Mose, weil sie das selbst nicht ertragen können, dass Gott direkt zu ihnen redet. Gott gibt ihnen dann die 10 Gebote in diesen Kapiteln und viele andere Bestimmungen für das private Leben und auch für das öffentliche oder gemeinschaftliche Leben als Volk Gottes. Das ist 2. Mose 19 bis 23. Man kann sagen, es ist eine Vorbereitung auf die Bundesschließung. Und es werden auch schon Dinge gesagt für die Zukunft, Anweisungen. In 2. Mose 24 findet dann die Bundesschließung unten am Berg, am Fuß des Berges statt. Und in 2. Mose 25 bis 2. Mose 31, inklusive 2. Mose 31, finden wir dann die Anweisungen Gottes für den Bau und die Einrichtung von der Stiftshütte, von dem heiligen mobilen Tempel. Der Tempel, der ja mitreisen wird mit dem Volk. Und da wird Montag, wird Andreas über die Stiftshütte reden. Und in 2. Mose 25 lesen wir auch, dass Mose das erste Mal 40 Tage und Nächte oben in der Wolke ist. Und dieses erste Mal ist von 2. Mose 24, 15 bis 31, 18. Da geht es sehr stark um Anweisungen und Gesetze, die Mose bekommt. Das erste Mal, dass er 40 Tage und Nächte alleine bei Gott in der Wolke ist, das ist die Periode, die beschrieben wird in 2. Mose 24, 15 bis 31, 18. So weit gehen wir nicht. Gehen wir doch. 2. Mose 32 und 33 sind Samstagabend dran. Darin geht es um die Sache mit dem goldenen Kalb. So ein Zwischenfall, aber sehr ernsthaft. Und in 2. Mose 34, das steht ja auch noch heute auf dem Programm, verbringt Mose zum zweiten Mal 40 Tage und Nächte in der Wolke auf dem Berg. Zwischendurch hat er ja die steinerne Tafel vernichtet in der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und dann geht er wieder hoch und bekommt neue Tafeln und hat da eine, ich würde fast sagen, eine tolle Zeit mit Gott, eine ganz besondere Zeit mit Gott. 2. Mose 34, 1 bis 35. Seid ihr ein bisschen mitgekommen? Ja, okay. Die Geschichte beim Sinai ist unheimlich spannend und sie trägt auch eine Spannung in sich. Und zwar begegnen wir Gott als furchtbarer Gott, so will ich das mal sagen, als ehrfurchterbietender Gott, der sich in Blitz und in Donner und in Feuer offenbart. Und man würde ja fast sagen, das Kernwort hier ist Abstand. Man darf nicht zu nahe kommen, er ist der Heilige. Und wir werden auch sehen, dass der Berg Sinai abgegrenzt wird. Das Volk darf nicht nahe kommen. Also erstens der furchtbare Gott, würde ich sagen. Furchtbar in dem Sinne so heilig, dass man Abstand bewahren muss. Aber der andere Gott, derselbe Gott, die andere Seite desselben Gottes, ist, dass wir ihm eben begegnen als liebevoller, zarter Gott, der in der Mitte seines Volkes verkehren, verweilen, bleiben will, der seine Kinder sucht und der Mose auch seinen Freund nennt. Und hier ist das Kernwort nahe. Hier ist es Abstand, hier nahe, Nähe. Wir haben jetzt die Befreiung aus Ägypten hinter uns, das war heute Morgen, und wir befinden uns im dritten Monat nach dem Auszug. Und das Volk ist aus Rephidim in die Wüste Sinai gekommen, lagert sich dem Berg Sinai gegenüber. 2. Mose 19, Vers 2. Sie waren von Rephidim ausgezogen, in die Wüste Sinai gekommen. Sie lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. 1,5 Millionen Menschen, mit denen Mose unterwegs war, keine starke Truppe. Denn 3 Monate nach dem Wunder des Auszuges, wo sie auch durch das Rote Meer gezogen sind, wirkt das Volk träge und unzufrieden. Nach allem, was sie erlebt haben, fehlt es ihnen noch immer an Vertrauen und Gehorsam und auch an Freude. Sie beklagen sich immer wieder über das eine oder andere. Es ist wirklich tragisch, schockierend, um zu sehen, wie schnell unser Loblied verstummen kann. Was ich vorgelesen habe, direkt nach dem Auszug, gelobt, gesungen, getanzt. Jetzt wird nur noch gemurrt. Warum dies und jenes? Warum ein paar Tage ohne Wasser? Warum bitteres Wasser? Warum nicht dies? Warum nicht das? Wir lesen 2. Mose 19, 1 bis 9. Ich habe schon gesagt, sie lagerten sich dort im Berg gegenüber, Vers 3. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Zart, oder? Eine Mutter. Oder wie ein starker Vater oder wie eine zarte Mutter. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du, Mose, den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Und er antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes, und da sprach der Herr zu Mose: Jetzt kommt es, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündigte dem Herrn die Worte des Volkes. Diese Tage am Fuß des Berges sind entscheidend für das Volk, denn mit der Bundesschließung, die ja bevorsteht, wird ein Vertrag zwischen zwei Parteien abgeschlossen. Gott ergreift die Initiative und er macht seine Bedingungen klar. Und auffallend ist, dass er hier in Vers 3 vom Haus Jakobs spricht. Er erinnert damit das Volk an seinen bescheidenen Anfang und damit auch an seine Treue. Sie sind ja Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Sie waren ja nur wenige, als sie nach Ägypten gezogen sind. Das Haus Jakobs. Und jetzt stehen wir vor einer großen Vermehrung, ein riesiges Volk. Und das ist die Erfüllung der Gottesverheißungen an Abraham, an Isaak und an Jakob gewesen. Auch von der Befreiung aus Ägypten hat Gott mit Abraham gesprochen, haben wir schon gehört. Und in dieser Befreiung hat Gott sich als Helfer und Behüter gezeigt. Ihr habt gesehen, Vers 4, was ich getan habe, wie ich euch zu mir gebracht habe. Ich habe euch zu mir gebracht. Hier sehen wir Gottes Absicht. Er hat das Volk aus der Knechtschaft befreit, um sie zu seinem besonderen Eigentum zu machen. Und beim Berg Sinai werden sie durch die Bundesschließung als solche erkannt, erklärt, bestätigt werden. Und hier entsteht durch diesen Vertrag Gottes Volk. Hier wird Gottes Volk entstehen. Sie auf ihrer Seite sollen Gott gehorchen und seinen Bund bewahren. Und das alles sagt Gott Mose. Dieser Teil ist den Ältesten des Volkes mit, die stimmen ein, Verse 7 und 8, alles, was du gesagt hast, das wollen wir tun. Und dann sagt Gott, wenn Mose ihm das erzählt: Ich komme in einer dichten Wolke und ich werde so laut mit dir sprechen, dass das ganze Volk mithören kann und auch dir, Mose, für alle Zeit glaubt. Hier ist sie wieder, die Schechina, die Wolke, die Herrlichkeitswolke, in der Gott anwesend ist. Wie ein roter Faden taucht die Wolke immer wieder auf in der Geschichte mit Mose. Wir haben sie gesehen vor dem Roten Meer, als die Wolkensäule sich zwischen dem Volk Israel und ihre Verfolger aufgestellt hat. Wir haben sie in 2. Mose 16, 10 gesehen, als das Volk so gemurrt hat und Aaron und Mose am Ende waren und Gott gesagt hat, also dann ist Gott in einer Wolke gekommen, hat gesagt: Ich gebe euch Wachteln, ich gebe euch Manna, nur Ruhe, ich sorge für euch. Und immer wieder kommt die Wolke, die Schechina. Eine Theophanie ist das, eine Offenbarung Gottes, die zur gleichen Zeit eine Verhüllung ist. Denn man sieht Gott nicht, man sieht die Wolke. Aber seine Herrlichkeit ist in der Wolke und er spricht auch aus der Wolke. Und diese Offenbarung Gottes in einer Wolke steht dem Volk in 2. Mose 19 wieder bevor und sie erfordert radikale Maßnahmen. Vorsichtsmaßnahmen, würde ich sagen. Niemand darf sich dem Berg nähern. Sogar der Fuß des Berges muss frei von Menschen bleiben. Und aus Sicherheit soll Mose eine Grenze rings um den Berg ziehen, damit niemand aus Versehen zum Herrn durchbrechen wird. Eine solche Übertretung würde man mit dem Leben bezahlen. Und man merkt, es geht hier um die Heiligkeit Gottes. Und als Vorbereitung auf die Gottesoffenbarung am Sinai muss das Volk sich jetzt auch heiligen lassen, ihre Kleider waschen und danach sollen sie sich bereithalten. Das steht alles in den Versen 10 bis 15 von Kapitel 19. Sie sollen geheiligt werden, ziehe dem Volk eine Grenze ringsum, Vers 12, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Und Mose kommt dann vom Berg herab zum Volk, heiligt es, ihre Kleider werden gewaschen und sie müssen sich jetzt 3 Tage bereithalten. Die Männer dürfen auch nicht mit ihren Frauen schlafen, sie sollen warten, geheiligt warten. Ja, am 3. Tag wird man früh morgens aufgeweckt von Donner und Flammen. Es geschah, Vers 16, als der 3. Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Und da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, dann rief er Mose hinauf auf den Gipfel und Mose stieg hinauf. Und da spricht dann der Herr kurz mit Mose und in Vers 25 steigt er wieder zum Volk hinunter und sagt ihnen, was Gott gesagt hat. Ich muss euch ehrlich gestehen, als ich diese Kapitel gelesen habe, es war ein totales Durcheinander. Wann ist der Mann oben, wann ist er unten? Jetzt ist er gerade unten, jetzt muss er wieder hinauf. Also es ist sehr schwierig, um zu erkennen, wann er oben war, wann unten. Aber es gibt eben diese 2 große, längere Zeiten von je 40 Tagen und Nächte, die, denke ich, am allerwichtigsten sind. Hier auf jeden Fall kommt die Wolke und das Volk ist entsetzt über diese gewaltige Gottesoffenbarung. Wir sind dann schon in Kapitel 20 und der Herr fängt an zu reden. Und das Volk ist so entsetzt, dass es Mose darum bittet, ob es nicht in Zukunft so sein kann, dass Gott direkt zu Mose redet und dass sie dann Gottes Wort über Mose erfahren. Sie können das nicht ertragen. 2. Mose 20, 18 und 19. Das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Und als das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Vers 21, das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Mose wird praktisch von dem Volk gefragt, sei du unser Mittler. Stehe du zwischen uns und Gott. Und das wird er auch, das wird er auch tun. Und damit wird er ein Typus von Jesus als Mittler. Er wird in Zukunft im Namen des Volkes vor Gott treten. Und das Volk wird zurücktreten. Ich lese einen Rückblick von Mose aus 5. Mose 5, 4 bis 5. Da blickt er ja zurück, da wird manches so wieder erzählt, was Sie hier in 2. Mose lesen. Und in 2. Mose 5, 4 bis 5 sagt Mose, von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mit euch geredet, mitten aus dem Feuer. So hat es angefangen. Gott hat von dem Berg die 10 Gebote dem Volk gegeben. Die haben gesagt, das wollen wir nicht hören. Also so darf das nicht mehr sein. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch die Worte des Herrn zu verkündigen, denn ihr habt euch vor dem Feuer gefürchtet. Und er, Gott, sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommen die 10 Gebote. Und dann lese ich weiter, 5. Mose 5, ab Vers 22. Diese Worte, die 10 Gebote, redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme, und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir. Zuerst hat Gott direkt vom Berg aus geredet und hat dem Volk die 10 Gebote gesagt. Darauf haben sie gesagt, das können wir nicht ertragen. Darauf hat Gott sie aufgeschrieben, ist Mose hochgeklettert und hat die steinerne Tafel bekommen. Das Volk kehrt nach 5. Mose 5, 22 bis 31 zurück in ihre Zelten, beziehungsweise es bleibt im Lager, und Mose steigt jetzt auf den Berg und begegnet Gott in der Wolke ganz alleine. Und da ist, denke ich, eben der Anfang dieser ganz persönlichen Beziehung zwischen Mose und Gott gewesen. Er hat ja mehrere Tage, stundenlang in Gottes Anwesenheit ist er gewesen, hat er verkehrt, und zwar alleine. Beim ersten Mal, dass er 40 Tage oben war, hat er die 10 Gebote bekommen und weitere Rechtsbestimmungen für das Volk. Er hat auch Anweisungen für das Sabbatjahr bekommen und für den Sabbat, für die 3 großen Jahresfeste, für die Besitznahme von Kanaan. Dann ist er hinuntergekommen, da war die Bundesschließung unten am Berg mit Opfern und so weiter. Und dann hat er weitere Anweisungen von Gott oben bekommen für den Bau und die Einrichtung der Stiftshütte. Und beim zweiten Mal, die 40 Tage, da ist Mose vor Gott eingetreten, weil Gott das Volk vernichten wollte, weil es das goldene Kalb gemacht hatte. Das kommt später noch daran ausführlicher. Und dann hat er neue Gesetzestafel bekommen. Und beide Male ist der Berg bedeckt gewesen von der Wolke. Und beide Male wurde Mose eingeladen, um alleine in die Wolke hineinzugehen. 2. Mose 24, da hat gerade der Bundesschluss stattgefunden, in den Versen 1 bis 9. Und jetzt wird Mose von Gott eingeladen, Vers 12. Der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da macht er sich auf, er geht, und dann heißt es in den Versen 15 bis 18, als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf den Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels, die unten waren, wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. 6 Tage lang hat er nach Vers 16 auf dem Gipfel des Berges gewartet, vor der Wolke, bis Gott ihn eingeladen hat, in die Wolke hineinzugehen. Das ist lang, oder? 6 Tage und Nächte ist er alleine oben gestanden, vor dieser Wolke, und hat gewartet auf Gottes Rufen. Es ist fast, als stand er vor einer Tür, als stand er vor einem Vorhang und durfte nicht weiter. Es erinnert uns an den Vorhang oder im Tempel. Das Heiligtum. Hier geht es um den Heiligen, hier geht es um den Heiligen Gott, der Mose einladen wird. Er darf nicht einfach so kommen, so weit ist das noch nicht. Und dann geht er am siebten Tag mitten in die Wolke hinein und bleibt dort abgesondert, abgeschieden, nicht gesehen von dem Volk. Und ich denke, das ist die Voraussetzung für eine intime Begegnung mit Gott bis heute. Man sucht die Absonderung. Man sucht die Absonderung, die Abgeschiedenheit. Und was in der Wolke genau stattgefunden hat, zwar wissen wir einiges von dem, was Gott Mose gesagt hat, wir wissen aber nicht direkt, was zwischen den beiden geschehen ist. Das war privat. Das bleibt für unsere Augen verborgen. Er war unsichtbar. Und ich denke, das Wort verborgen trifft hier auch zu. Denn es geht hier um den verborgenen Umgang mit Gott, wozu an diesem Moment Mose alleine eingeladen wurde. Und in dieser Abgeschiedenheit, umgeben und bedeckt von der Wolke, redet Gott mit seinem Knecht und wird der Knecht Freund. Wie gesagt, in diesen 40 Tagen bekommt Mose viele Anweisungen, auch für Gottes Heiligtum, die Stiftshütte, in der der Herr während der Wüstenreise seines Volkes wohnen will. Und man sieht hier Gottes Verlangen, bei seinem Volk zu sein. Er hat das schon gesagt, ich habe euch zu mir geholt. Ich habe euch befreit, um euch zu mir zu bringen als Eigentum. Und man sieht Gottes Verlangen auch, wenn er von der Stiftshütte redet mit Mose, ich will unter euch sein. Ich will mit euch reisen, ich will mit euch ziehen. Dennoch wird auch dort in der Stiftshütte ein abgeschnittener Teil vorgesehen sein, wo Gott thronen wird, im Heiligtum, wo nur wenige Zugang haben, wie auch später im Tempel. Andreas wird später, wie gesagt, über die Stiftshütte reden. Wenn Sie nochmal nachlesen wollen, aber nicht gleich sehr viel Text, dann ist 2. Mose 40, kann ich euch raten, mal durchzulesen. Wenn Mose jetzt von diesen 40 Tagen zurückkehrt, von diesen ersten 40 Tagen, dann trifft er eben das Volk in verheerenden Umständen an. Da haben sie das goldene Kalb gemacht und anbeten das. Und Mose, der so lange beim Herrn verblieben ist, der so voll von Gottes Herrlichkeit ist, bricht in heiliger Wut aus und zerschmettert das Kalb, das sie da unten gemacht haben, macht es total kaputt. Und in diesen Tagen errichtet er außerhalb des Lagers ein Zelt. Wir sind dann in 2. Mose 32. Da hat das Volk gesehen, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam. Da haben sie eben, das Volk hat sich um Aaron gesammelt und gesagt, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Dann kommt Mose mit den Tafeln vom Berg und er kommt in Vers 15, er ist entsetzt, er zerschmettert die Tafeln und dann macht er auch das Kalb kaputt. Und dann redet er mit Gott, da werden wir auch später tiefer drauf eingehen. In Kapitel 33 macht er jetzt was ganz Auffallendes nach dieser Situation. Er nahm das Zelt, er nahm ein Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Das war nicht die Stiftshütte, das war ein Vorzelt. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf, die haben das wahrgenommen. Und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er, Gott, redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Mose versteht, dass Gott in diesen Umständen nach dem goldenen Kalb nicht so einfach wieder zurückkehren kann und in der Mitte des Volkes wohnen kann. Und er richtet jetzt ein Zelt außerhalb des Lagers. Warum macht er das? Weil ihm die Begegnung mit Gott so wichtig geworden ist. Weil er nicht ohne Gott kann. Er hat eine Begegnungsstätte nötig. Er kann ja auch nicht immer bergauf und bergab gehen. Er sucht eine Begegnungsstätte. Er macht sich eine Begegnungsstätte außerhalb des Lagers. Und dort geht er regelmäßig hin und dort redet Gott mit Mose. Und ich finde das so ergreifend, dass das ganze Volk das wahrnimmt und ihm dann auch nachschaut, wie er wieder, wir würden sagen, stille Zeit macht, wie er Gott sucht und dass er, wenn er dann in das Zelt geht, dann nehmen sie auch wahr, dass die Wolkensäule kommt und stehen bleibt. Sehr ergreifend, oder? Sie nehmen das wahr, aber man spürt bei ihnen noch nicht dieses Verlangen, was man bei Mose sieht. Der hat Gott nötig. Der will Gott suchen, der will bei ihm sein und das Volk ist davon noch nicht durchdrungen. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und hier treffen wir übrigens zum zweiten Mal Josua. Der hat ja im Rephidim war der schon und er, da steht hier, der ist mitgekommen und der wich nicht aus dem Inneren des Zeltes, der war dabei. Das war der Mann, der Assistent von Mose geworden ist und später sein Nachfolger. Und hier fängt seine Schulung an. Er darf anscheinend dabei sein, mit dabei sein und das sehen. Es ist in diesem Kapitel 33, dass Mose dann vor Gott äußert, dass er sicher wissen will, dass Gott sein Volk wieder aufgenommen hat und dass er weiter mit ihnen ziehen wird. Mose ist sich so davon bewusst, dass diese Sache mit dem goldenen Kalb nicht irgendwas Kleines war, sondern dass es den Tod bedeuten könnte, dass das das Ende der Beziehung mit Gott bedeuten könnte. Er sagt in Vers 15 von 2. Mose 33, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Dass Pharao ihm damals Hindernisse in den Weg gelegt hat, das war selbstverständlich, denn dieser Mann war ein Heiden und ein Götzendiener, aber jetzt ist es das eigene Volk, das eben so viele Probleme, das ihm so viele Probleme bereitet hat, schon mit ihrem Murren und Klagen, jetzt noch mit dem goldenen Kalb. Er kann es nicht mehr ertragen. Er kann einfach nicht mehr weiter mit ihnen, wenn du nicht selbst mitgehst. So führe uns nicht von hier hinauf. Mose, der Freund Gottes, wird immer abhängiger von Gott. Das geschieht in der Freundschaft mit Gottes, dass wir merken, ohne dich geht es nicht und dass das immer stärker wird. Die Liebe wird stärker, die Vertraulichkeit, die Vertrautheit wird stärker, die Abhängigkeit wird stärker. Und Gott reagiert positiv in Vers 17. Ich will tun, was du jetzt gesagt hast, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Es ist um Mose wegen, dass Gott weiterzieht. Mose hat vorher auch vor Gott plädiert. Das kommt in einem späteren Vortrag, wenn wir diese Kalbgeschichte anschauen. Und dann kommt eine tiefe Sehnsucht in Mose hoch, wenn er so mit Gott redet. Und dann sagt er in Vers 18, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ja, hat Mose die noch nicht gesehen? Er war doch schon in der Wolke. Er war doch schon 40 Tage alleine mit Gott oben auf dem Gipfel des Berges. Er hatte nicht genug von Gott gesehen. Ich denke, so wirkt das in unserem Leben auch. Je mehr wir von Gott entdecken, je größer wird unser Verlangen, noch mehr von ihm zu entdecken, oder? Stimmt doch. Je mehr man Gott kennenlernt, umso mehr sagt man, also Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte noch mehr von dir sehen. Ist ein geistlicher Hunger. Und wir müssen, denke ich, in dieser Situation auch bedenken, dass Mose unheimlich einsam gewesen sein muss. Er hatte mit Menschen zu tun, die nicht wirklich begeistert waren und die auch nicht zu begeistern waren. Sie hassten die lange Reise. Die hatte noch nicht einmal lange gedauert. Sie wollten es bequem haben. Sie waren nicht bereit, um Enttäuschungen anzunehmen. Sie waren unmotiviert. Als etwas schief ging, dann waren Mose und Aaron schuldig. Das macht einsam. Das frisst an einen. Und ich denke, das ist emotionell erschöpfend, um mit so einer Truppe unterwegs zu sein. Ich denke, das werden manche Gemeindeleiter und Pastoren auch bestätigen können. Es ist so schwer, mit einer unmotivierten Truppe unterwegs zu sein. Und wie bekommt man jetzt in einer solchen Situation wieder Mut? Um auszuharren, da gibt nur eine Antwort, gilt nur. Man muss Gottes Angesicht suchen. Und alles von ihm und nicht von Menschen erwarten. Und das ist eigentlich, was Mose Gott fragt: Ich will so gern deine Herrlichkeit sehen. Ich habe das nötig zu sehen, wie groß du bist. Ich will dich anbeten, ich will bei dir sein, ich will ganz satt davon werden, damit ich wieder Kraft habe. Und Gottes Antwort ist eindeutig: Meine Herrlichkeit zu sehen, das würde kein Mensch überleben, Vers 20 in 2. Mose 33. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber dann kommt Gott seinem Knecht entgegen mit einem Angebot. Siehe, es ist ein Ort bei mir, und da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Und wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Es geht hier anscheinend um mehr als das, was Mose bis jetzt erlebt hat. Und Gott sagt: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 4, Christus, der Fels, ist in der langen Wüstereise immer mitgezogen. Sehen wir hier wieder etwas von Christus? In Christus, stehend auf Christus, darfst du, kannst du, darfst du näher kommen. Es ist ein Fels und da sollst du draufstehen. Und wenn meine Herrlichkeit vorbeigeht, dann stelle ich dich in die Kluft, dann verberge ich dich und dann will ich dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Die Bedeckung, die Absonderung, die Abgeschiedenheit, das Private. Ich denke, das Verlangen Mose hat Gottes Herz bewegt. Und er hat ihn eingeladen, wie er auch uns immer wieder einlädt, in Christus. Christus, sagt Johannes in seinem Evangelium, hat uns Ausschluss über Gott gegeben, hat uns aufgeklärt über Gott. Johannes hat auch uns erzählt, dass Jesus gesagt hat: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und es ist die Gemeinschaft mit Christus, die uns heute das schenkt, worum Mose gebeten hat. Aber es wird noch immer stückweise sein. Wir dürfen etwas von Gottes Herrlichkeit sehen, nicht alles. Das würden wir noch immer nicht ertragen. Trotzdem hat Gott schon seine Herrlichkeit auch in Jesus gezeigt, in einem Menschen, damit die Menschen das ertragen konnten und damit die Menschen etwas von Gott sehen konnten, sein Wesen, seine Art, seine Worte. Und dann sehen wir hier auch, dass Gott vorbeigeht und seinen Namen ausruft. Er macht sozusagen sein Wesen bekannt. Wer bin ich? Wie bin ich? Mose steht da auf den Felsen und das geschieht so, wie Gott das gesagt hat. Und der Herr sprach in Vers 19: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und dann kommt es: Wem ich gnädig bin, bin ich gnädig. Über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich. Und er sprach: Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Dann steht er auf den Felsen und dann geht Gott vorbei und offenbart sich in Vers 5 in Kapitel 34. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm, in einer Wolke, und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Gott ruft seinen eigenen Namen aus. Der Herr, Yahweh, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, ich bin in Vers 6 von 34, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuldübertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Gott offenbart sein Wesen und fängt an mit seiner Gnade. Er kommt in einer Wolke und Mose beugt sich hin in Vers 8. Er neigte sich schnell zur Erde und betete an und kommt mit der alten Frage: Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, mein Herr. Obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Das hatte Gott schon getan bei der Bundesschließung. Aber Mose ist unsicher geworden wegen dieser Sünde mit dem Kalb. Kann Gott das vergeben? In Vers 29 kehrt Mose von dieser besonderen Begegnung mit Gott zurück zu dem Volk. Und dann lesen wir was ganz Besonderes in Vers 29, als Mose vom Berg Sinai herabstieg. Und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Mose, hat er neu bekommen von Gott. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte. Und da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie. Und Mose muss dann eine Decke auf sein Angesicht legen, weil die Leute dieses Strahlen nicht ertragen können. Und er wusste es nicht. Es hatte sich etwas von der Herrlichkeit Gottes auf seine Haut, auf sein Gesicht abgefärbt. Es war etwas von Gott sichtbar auf der Haut Mose. Er widerspiegelt etwas von der Herrlichkeit Gottes. Man sieht ihm an, dass er bei Gott war. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, bei denen man etwas wahrnehmen kann. Das sind Leute, die mit Gott wandeln. Das sind Menschen, die Gott kennen. Wir dürfen darum beten, dass das auch bei uns so ist. Aber vielleicht kennen Sie auch solche Leute, die Gottes Frieden oder Freude, Gnade ausstrahlen. An denen man sieht, ich sehe das oft in den Augen, die kennen Gott, die kennen Jesus. Und bei Mose ist das hier so sichtbar. Und jetzt ist es bald Zeit zu gehen, man baut eifrig zu gehen, wegzuziehen vom Berg Sinai, man baut eifrig an die Stiftshütte nach Gottes Einweisungen, das hat direkt danach angefangen und die Stiftshütte ist dann in 2. Mose 40 fertig. Gott nennt die Stiftshütte seine Wohnung und sie wird nach Vers 17 in 2. Mose 40 dann im zweiten Jahr am ersten Tag des ersten Monats aufgerichtet und eingerichtet. Und in Vers 33 vollendet Mose das Werk und da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, da ist diese Schechina wieder. Die Wolke der Herrlichkeit oder der Präsenz Gottes. Und diesmal so überwältigend, dass Mose nicht in die Stiftshütte gehen kann. 2. Mose 40, Verse 34 und 35. Es ist eine neue Phase angebrochen. Zuerst thronte Gott auf dem Sinai. Jetzt ist er in ihrer Mitte und zieht mit ihnen in der Stiftshütte, in dem mobilen mitreisenden Tempel. Einerseits thront Gott hoch, andererseits thront er niedrig. Er ist ein Gott der Nähe. Und dann beginnt Israel nach 13 Monate nach dem Auszug aus Ägypten und 11 Monate nach der Ankunft am Sinai weiterzuziehen nach Kanaan. Bin ein bisschen weiter, als ich hätte gehen dürfen, aber ich lese 2. Mose 40, 36 bis 38, sie sind wieder unterwegs. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen, das war Andreas heute Morgen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israel. Wir treffen die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die Schechina, weiter in der Geschichte Israels an. wenn der Bau des Tempels Gottes in Jerusalem vollendet ist und die Priester das Heiligtum verlassen, nachdem sie dort die Bundeslade aufgestellt haben, erfüllt die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht hinzutreten können, um ihren Dienst zu verrichten. Das ist 1. Könige 8, Vers 10. Jesaja prophezeit, dass ein Gericht über Jerusalem und Juda kommen wird. Und er sagt, dass der Herr in Zukunft die Bewohner Jerusalems beschützen wird, und wieder wird die Wolke erwähnt, Jesaja 4, Verse 4 bis 6. Hesekiel prophezeit, dass die Schechina in den Tempel zurückkehren wird, Hesekiel 43. Und jetzt denken wir ganz kurz an einen Moment im Neuen Testament, wo Jesus kurz, nicht allzu lange vor der letzten Reise zum Osterfest in Jerusalem einen Berg besteigt, mit drei seiner Jünger, mit Johannes, Jakobus und Petrus. Und Lukas 9, Parallelstellen auch in den anderen Evangelien, erzählt uns, dass sie hochgehen, um zu beten. Das ist bei den Jüngern nicht so gut gelungen, die sind eingeschlafen. Das passiert mir auch manchmal, euch hoffentlich auch. Man muss nie im Liegen abends im Bett beten, dann schläft man oft ein. Die Jünger sind eingeschlafen, aber die werden hellwach und sehen, weil sie ein Licht sehen. Und da steht Jesus vor ihnen als verklärter, verherrlichter Herr. Sein Gesicht leuchtet. Sein Gewand ist strahlend weiß. Das ist nicht so, wie es bei Mose war, obwohl es uns daran erinnert. Bei Mose hat er etwas abgefärbt von der Herrlichkeit Gottes. Bei Jesus kommt das von innen aus. Er ist das Licht. Und auf einmal sind Mose und Elia da, die Vertreter des Gesetzes und der Propheten, und reden mit Jesus über den Exodus, den Ausgang, den er in Jerusalem vollbringen muss. Er hat versucht, mit den Jüngern darüber zu sprechen, das ist nicht gelungen. Die wollten das nicht hören von Leiden und Tod und so. Und die Jünger wachen auf und Petrus ist natürlich gleich aufgeregt und ganz bei der Sache und sagt, ich werde drei Hütten bauen, das kommt mir wie eine blendende Idee vor, genial, dann könnt ihr alle drei hier bleiben. Und während er redet, in der Bibel heißt es, er wusste nicht, was er sagte, kommt eine Wolke und überschattet sie, die Schechina. Da kommt die Herrlichkeit Gottes und aus der Wolke klingt Gottes Stimme und was sagt er? Dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Interessant ist, dass Mose, ich habe den Vers nicht parat, aber Mose hat mal prophezeit, nach mir kommt ein Prophet, der viel größer ist als ich, ihr sollt auf ihn hören. Und jetzt steht Mose mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, kommt die Wolke und spricht Gott aus der Wolke. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes im Neuen Testament, und Mose, Elia und Jesus werden abgesondert. Die anderen bleiben draußen und kurz darauf geht es nach Jerusalem, wo Jesus sterben wird. In Apostelgeschichte wird der auferstandene Herr vor den Augen seiner Nachfolger weggenommen, und zwar von einer Wolke. Apostelgeschichte 1, 9. Er wurde vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Bei der Wiederkunft kommt Jesus den Wolken, Matthäus 24, Vers 30, Offenbarung 1, 7. Daniel spricht davon, von dem Kommen des Menschensohnes in Daniel 7, Vers 18, auf einer Wolke. 1. Thessalonicher 4, Vers 17, die Entrückung. Wir werden Gott entgegengehen in den Wolken. Uns erwartet noch etwas. Der furchtbare Gott, der liebevolle Gott, der Gott, der eigentlich unnahbar ist, der Gott, der uns einlädt, und es erinnert mich an Jesu Worte in Matthäus 6, 6, wenn ich an Mose denke. Da sagt er, wenn ihr betet, geh in die Kammer und mach die Tür zu. Und Gott wird im Verborgenen mit dir reden. Das Wort, was in Matthäus 6, Vers 6 verwendet wird, das griechische Wort für diese Kammer, bedeutet eigentlich Vorratskammer. Ich weiß nicht, ob ihr eine Vorratskammer habt oder einen Keller. Ich habe einen Keller, habe ich noch nicht so lange, bin hell begeistert und bin so gerne in meinem Keller und stöbere da so gerne rum. Ich brauche vielleicht nicht einmal was, aber ich möchte das alles anschauen, was ich da auch gemacht habe. Beeren und so, aus Marmelade oder aus Saft. Und da gibt es Vorräte. Und dieses Wort verwendet Jesus, und ich denke nicht umsonst. Er sagt, geh in die Abgeschiedenheit. Wenn ihr betet, geh in deine Kammer und mach die Tür zu. Wir erinnern uns, dass Gott seine Hand auf den Felsenkluft gelegt hat, als Mose da drin war, als er sich Mose offenbaren wollte. Und mein Vater wird im Verborgenen mit dir reden. Ich denke, dass wir oft viel verpassen, indem wir uns diese Zeit nicht nehmen oder indem sie uns nicht gelingt. Ich sause oft an diese Kammer vorbei und gebe ein paar Zettel ab, das und das und jenes brauche ich. Hilfe, Trost, Gnade, Kraft, Führung. Und dann sause ich wieder weg. Und Jesus sagt, geh nur in diese Vorratskammer und mach die Tür zu. Und ich stelle mir das so vor, dass er dieses Wort verwendet hat, weil er uns damit sagen will, wenn es euch gelingt, wenn ihr das wirklich auch ernst nehmt und das so organisiert, dass das gelingt, dass ihr in der Absonderung bei mir seid und die Tür ist mal zu und das Telefon ist nicht mitgekommen, dann stehen da Vorräte, du hast keine Ahnung, da steht ein Fass voller Gnade, da steht eine Kiste voller Trost, da stehen einige Bücher mit Anweisungen, da werden deine Fragen beantwortet. Ich habe so viel für euch da bereitet, aber ihr schaut immer nur so kurz vorbei. Ich denke an David, der im Psalm 27 sagt, das ist nur ein Ding, was ich will. Ich möchte eigentlich mein Leben lang im Tempel verbleiben. Ich möchte mein Leben lang in der Anwesenheit Gottes sein, nicht nur vorbeisausen wie eine Martha. Ein Ding will ich, sagt David im Psalm 27. Und Jesus sagt, Martha, ein Ding ist nötig. Ein Ding. Geh in die Kammer, übe das. Das soll ein Teil unseres Programms sein, nicht das allerletzte, wenn es zufällig noch Zeit gibt. Das soll eine Priorität sein, dass wir Zeit finden. Wir haben bald ein Gebetswochenende hier und ich habe Jesus und Gebet mal so nachgeschaut im Lukas-Evangelium. Erstaunlich, ganze Nächte auf dem Berg, morgens früh auf, als alle noch geschlafen haben, um Gott in der Absonderung zu begegnen. Und hier ist die Einladung. Und es ist so toll, dass wir sehen, dass Mose von Knecht Freund wird. Und Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht länger Sklaven in Johannes 15. Ich habe euch Freunde genannt. Ich will euch alles bekannt machen, was ich vom Vater weiß. Und das ist die Einladung. Und wir sehen das ganz groß bei Mose, der dann immer wieder bei Gott oben war. Der hat auch sich Mühe gemacht, musste immer wieder hochklettern. Und der dann bei Gott in der Absonderung war, das zweite Mal hat er gefastet. Jesus hat auch gefastet in der Wüste. Und dass wir dann sehen und lesen, und Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Und das hat Jesus mit uns vor, dass wir seine Freunde, seine Freundinnen sind. Das ist für mich die große Lektion aus diesen komplexen Kapiteln, wo so viel geschieht. Das ist eigentlich der rote Faden. Gott, der uns einlädt, um nahe zu treten, um zu kommen. Mose stand ja vor der Wolke. Ich habe gesagt, das war wie vor einem Vorhang, musste warten, bis er eingeladen wurde. Der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen freimütig zum Thron der Gnade gehen, heißt es in Hebräer. Freimütig, nicht frech, freimütig, noch immer mit Respekt vor Gottes Heiligkeit. Wir brauchen keinen Mittler mehr, wie Mose es war für das Volk. Wir haben Jesus und wir dürfen ihn besuchen. Wir dürfen ihn auch erwarten, denn er besucht auch uns und hat mit uns vor, dass wir Freunde werden. Ich würde mich genieren, ich würde mich furchtbar fühlen, denke ich, wenn ich in den Himmel ankomme und Jesus nicht kennen würde und sagen müsste, ja, ich habe viel für dich gemacht, aber es tut mir so leid, ich habe eigentlich nie Zeit. Wer bist du eigentlich? Ich kenne dich so wenig. Kleine Geschichte. Zuletzt zur Abschließung, als ich in den Jahren, dass ich Studentenarbeit machte in Österreich, sehr aktiv natürlich, sehr jung, sehr aktiv, alles Mögliche machen, Bibelkreis, Evangelisation, Büchertisch, alles Mögliche. Und da war ein Ehepaar in Salzburg und die haben mich immer wieder eingeladen zum Kaffee trinken und zum Erzählen. Und ich habe immer wieder erzählt, was wir alles getan hatten für den Herrn. Beeindruckend fand ich selber eigentlich, so viel. Und so viel war auch noch gelungen. Der Herr hat uns gesegnet. Und dieser Mann, Dolly Pfeiffer, ist jetzt schon beim Herrn. Das war so einer, an dem man sehen konnte, dass er Jesus kannte. Und irgendwann hat er gefragt, und ich habe irgendwann später, dann fing ich schon an, mit dieser schwierigen Frage zu rechnen, dann sagte er nur, das ist toll und gut, was ihr da alles gemacht habt für den Herrn. Aber jetzt habe ich eine Frage. Was hat sich in letzter Zeit zwischen dir und dem Herrn getan? Nicht, was hast du für ihn getan, sondern was hat sich jetzt in letzter Zeit zwischen dir und dem Herrn getan? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte Bibel gelesen und so und ich hatte evangelisiert und jetzt zurückblickend sage ich, ich war begeistert für den Herrn, aber ich kannte ihn nicht. Was hat sich, das ist eine prangende Frage, was hat sich in letzter Zeit zwischen dir und deinem Herrn getan? Hast du Neues über oder von ihm entdeckt? Hat sich was getan zwischen euch? Hat sich eure Liebe vertieft? Ist dein Herz ganz aufgegangen, weil er dir etwas gezeigt hat von ihm, was du noch nicht gekannt hast? Was hat sich getan? Darum geht es. Und darum geht es auch in dieser ganzen Geschichte. Und Gott will dieses Volk auch zu sich ziehen. Das ist die Tragik hier, dass das Volk nicht will. Aber Mose will. Und Mose ist dabei, das zu lernen. Und der wird dem Volk ein Vorbild und ein Mittler sein. Gott sei Dank. Das ist die Frage, die ich heute Abend in unsere Mitte stehen lassen will. Man kann sie mitnehmen oder liegen lassen. Was hat sich in letzter Zeit zwischen dir und deinem Herrn getan? Warst du schon mal in der Wolke bei ihm? In dem Kämmerlein, wo nur ihr beide wart? Wir haben in dieser Woche die Gelegenheit, das zu üben, oder? Wir haben keine Verpflichtungen. Es muss uns nichts ablenken. Wir haben Zeit und wir haben das Wort. Und Gott möchte in diesen Tagen auch mit uns reden und möchte, dass sich etwas tut zwischen uns und ihm. Wir wollen beten. Vater, danke für dein Wort und danke für einen Mann als Mose, der dein Freund geworden ist, Herr, während du der Heilige bist. Wie unglaublich, wie großartig, wie beeindruckend, dass du ihn eingeladen hast, zu dir zu kommen, in die Wolke hineinzutreten, dort mit dir zu verbleiben. Herr, wie wunderbar, dass du uns einlädst, um zu dir zu kommen und etwas von deiner Herrlichkeit zu sehen. Wir sind so dankbar, dass du uns Jesus geschenkt hast, der uns gezeigt hat, wer du bist und wie du bist. Wir sind so dankbar, dass er die Tür ist zu dir, dass er noch immer der Fels ist, worauf wir stehen dürfen und dann dir begegnen dürfen. In seinem Namen dürfen wir freimütig zutreten, eintreten, zu dir gehen. Wir müssen nicht warten, wie es Königin Esther mal tat, bis sie gerufen wurde. Wir dürfen kommen. Und Herr, wir nützen diese Gelegenheit so oft nicht. Uns sind so oft andere Dinge wichtiger. Das müssen wir vor dir bekennen und erkennen. Und wir beten, Herr, jetzt füreinander, dass du gerade in diesen Tagen, wo wir doch ein bisschen abgesondert sind von zu Hause, von allen Verpflichtungen, dass uns diese Absonderung mit dir auch gelingt und dass du mit uns vorankommst in diesen Tagen. Dass du mit uns vorankommst. Denn du hast so viel für uns vorbereitet. Du willst uns so viel schenken. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.